Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wer hat denn damit gerechnet? Also ich jedenfalls nicht. Zumindest habe ich nicht damit gerechnet, dass die FDP rausgeht und Nein sagt zu einer Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen zu Jamaika. Caro Bredendieck ist heute mit im Studio. Hallo.
Hallo.
Hast du damit gerechnet?
Ich fand es auch sehr überraschend. Nee.
Da tritt der Lindner vor die Presse und sagt:
Den Geist des Sondierungspapiers können und wollen wir nicht verantworten. Viele der diskutierten Maßnahmen halten wir sogar für schädlich.
Wie geht's jetzt weiter? Wir sprechen gleich um kurz nach halb mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio in Berlin über das, was alles möglich ist und das, was am wahrscheinlichsten passieren wird. Außerdem, Caro, sind Leihfahrräder momentan ein großes Thema. Warum?
Genau, besonders welche aus China. Die gibt's in 4 Großstädten in Deutschland und da sprechen wir gleich mal drüber.
Am Mikrofon ist Ralf Günther heute Abend. Hi!
Deutschlandfunk Nova.
Neuer Trend im Netz, beziehungsweise ja, so ein neues Feindbild im Netz. Es hat 2 Reifen, es hat einen Lenker und es ist ein Leihfahrrad. Die gibt es ja auch in Deutschland mittlerweile in einigen Städten, was einerseits super ist, aber andererseits auch nervt, weil sie teilweise kaputt sind, nicht funktionieren, an den unmöglichsten Orten abgestellt werden. Und davon gehen eben viele Bilder durchs Netz momentan. Also völlig demolierte Leihräder sind da zu sehen. Leihräder in Flüssen, Leihräder in Büschen oder auch Skulpturen aus Leihrädern gebaut. Und meistens sind die Räder auf diesen Bildern gelb und gehören der Firma O-Bike. Caro Bredendieck aus unserem Team. Das ist eine chinesische Firma eigentlich, aber die drängen seit einiger Zeit auch auf den deutschen Markt.
Genau, und das hat schon für ordentliche Diskussionen gesorgt. O-Bikes gibt es im Moment in München, Frankfurt und seit neuestem auch in Berlin und Hannover. Und die Besonderheit bei den O-Bikes ist aber, die sind nicht stationgebunden. Das heißt, also wenn du dein Rad nicht mehr brauchst, kannst du es generell fast überall abstellen, wo du lustig bist. Und das hat eben schon ordentlich für Stress gesorgt, weil zum Beispiel in München hat das Unternehmen im Sommer innerhalb weniger Wochen 7.000 Leihräder in die Stadt gekarrt und die standen dann plötzlich überall massenhaft rum und eben auch im Weg oder waren teilweise schon kaputt und niemand hat sich drum gekümmert.
Aber in München gibt es diese O-Bikes ja schon seit fast einem halben Jahr jetzt. Hat sich die Situation mittlerweile gebessert?
Macht zumindest ein bisschen den Eindruck, ja. Also die Stadtverwaltung München und O-Bike haben sich vor einiger Zeit dann mal zusammengesetzt und der Radlbeauftragte von München, Florian Paul, sagt, dass sich seitdem schon was getan hat.
Die haben an vielen Stellen dann sehr schnell die Probleme dann zum Glück in den Griff bekommen. Innerhalb von wenigen Tagen wurden diese Räder neu verteilt, umverteilt. Wir haben mittlerweile endlich eine Hotline eingerichtet, die eigentlich von Anfang an hätte natürlich da sein müssen. Eine Hotline für Beschwerden und Anfragen der Kunden oder der Bürger.
Außerdem hat O-Bike jetzt sogenannte No-Parking-Zonen eingerichtet. In München ist das zum Beispiel der Englische Garten. Die werden dir dann auf der Karte angezeigt und wenn du das Rad dann da trotzdem abstellst, bekommst du Punkte abgezogen und wenn du das öfter machst, sagt O-Bike, dann sperren sie dich als Nutzer.
Aber es gab und es gibt ja auch noch einen anderen Kritikpunkt an O-Bike, nämlich in Bezug auf Daten, dass die nämlich da schön fleißig sammeln und sich möglicherweise diese Daten dann krallen und ins Ausland verkaufen. Hat sich da was getan?
Nee, jedenfalls habe ich da nichts rausfinden können. O-Bike kann halt tracken, wo du mit dem Rad unterwegs bist und wo du hältst und erfährt dadurch eben zum Beispiel dann, ob du jeden Tag bei Aldi einkaufst oder im Biomarkt oder ob du einmal die Woche bei Mc's isst. Und es gibt eben den Vorwurf, dass O-Bike diese Daten dann für gutes Geld weiterverkauft. Das steht nach allem, was ich recherchiert habe, immer noch im Raum. Allerdings muss man jetzt auch nicht so tun, als wäre O-Bike das einzige Unternehmen, das sowas macht. Aber das macht es auf der anderen Seite natürlich auch nicht besser.
Wie sieht denn der Markt generell so aus, was Leihräder angeht? Was gibt es da außer O-Bike? Ich habe die Bahn in Erinnerung.
Genau, die sind mit Call a Bike am Start. Das gibt es bei uns in 44 Städten, also von Kiel bis Würzburg ist so ziemlich alles an größeren Städten dabei. Und in ein paar Städten kooperiert die Deutsche Bahn noch mit anderen Anbietern. Also in Düsseldorf und Köln gibt es dann Leihräder von Ford und der Bahn und in Berlin von Lidl und der Bahn.
Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo einen Call a Bike-Account. Ich weiß gar nicht mehr, ob der funktioniert. Was ist der zweite große Anbieter? Wen gibt es noch außer der Bahn?
Das ist Nextbike. Die arbeiten mit vielen lokalen und regionalen Verkehrsbetrieben zusammen und also das hat dann jedes Mal einen anderen Namen. In Heidelberg zum Beispiel heißt das dann VRN Nextbike. Im Ruhrgebiet ist es Metropolrad Ruhr und in Dresden nennt sich das Ganze SZ-Bike.
Vandalismus und Datensammeln bei Leihrädern. Beides nicht sehr schön. Wer aber günstig ein Rad mieten will, der muss wohl auch mal ein kaputtes Rad ertragen können oder auch, dass die Fahrdaten verkauft werden ins Ausland.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Was erlaube diese Lindner? Große Empörung heute zu lesen in vielen Kommentaren in Social Media und auch in den Online-Zeitungen. Der Verdacht liegt nahe, dass er die Jamaika-Regierung nie ernsthaft wollte, stand zum Beispiel bei Spiegel Online oder ein Autor der Berliner Zeitung findet. Es folgt ein immenser Schaden für die Demokratie. Aber ist das denn wirklich so schlimm? War nicht von vornherein klar, dass es sehr, sehr schwer werden wird, vier Parteien unter einen Hut zu bekommen? Diese vier mit folgenden Personen?
Den Geist des Sondierungspapiers können und wollen wir nicht verantworten. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Das ist schade. Und das bedeutet gleichzeitig eine Belastung für die Bundesrepublik Deutschland.
Ich will ausdrücklich sagen, dass ich davon ausgehe, dass dieses Bündnis hätte zustande kommen können.
Und ein Partner hatte sie heute Abend offensichtlich nicht. Und er hatte sie nicht erst heute Abend offensichtlich nicht, sondern hatte sie wohl auch schon am Start des Tages offensichtlich nicht.
Wir scheuen Neuwahlen unverändert nicht. Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung.
Wir haben keine Angst vor Opposition. Wir werden eine muntere Opposition machen und um noch mehr Unterstützung in der Bevölkerung für unsere Haltung, für unsere Ziele werben.
Ich werde alles tun, dass dieses Land auch durch diese schwierigen Wochen gut geführt wird.
Die Parteien haben sich in der Wahl am 24. September um die Verantwortung für Deutschland beworben, die man auch nach der Vorstellung des Grundgesetzes nicht einfach an die Wählerinnen und Wähler zurückgeben kann.
Beim Namen Lindner, da zuckt man im politischen Berlin heute wahrscheinlich zusammen. Wie lebt sich's eigentlich heute mit dem Namen Lindner in der Hauptstadt? Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Nadine Lindner, hallo.
Hallo.
Geht's?
Ja, es ist eigentlich wie immer. Also man wird dann schon manchmal gefragt, haben Sie was mit dem zu tun? Dann sage ich immer, nee, ich habe nichts mit Christian Lindner zu tun. Dann sage ich aber auch immer, ich habe nichts mit Butter Lindner zu tun. Das ist ja so ein ganz beliebter und bekannter Feinkosthändler. Und versuche das Gespräch dann irgendwie immer relativ schnell dann in diese Richtung und ins Heitere zu lenken. Aber nun ja.
Dann lenken wir mal das Gespräch in eine ganz andere Richtung. Es wird ja also nichts aus Jamaika. Und wie geht's jetzt weiter? Angela Merkel hat sich heute mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getroffen. Steinmeier hat dann später eine kurze Rede gehalten.
Das ist der Moment, in dem alle Beteiligten noch einmal innehalten und ihre Haltung überdenken sollten.
So, Nadine, lass uns mal die verschiedenen Szenarien durchgehen, was jetzt möglich ist. Erste Variante wäre ja die SPD, die sagt jetzt doch noch, na okay, große Koalition. Das ist eher unwahrscheinlich, oder?
Ja, also wenn es jetzt darum geht, ich glaube, die Sozialdemokraten haben schon ihre Haltung nochmal überdacht, sind aber dann, glaube ich, am Ende dann doch bei ihrer Haltung vom Wahlabend geblieben. Hören wir mal kurz rein. Martin Schulz und Andrea Nahles haben sich heute geäußert.
Wir scheuen Neuwahlen unverändert nicht. Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung.
Ich habe viele Befindlichkeiten gehört, ich habe viel schlechtes Reden übereinander gehört. Das ist Kindergarten. Die Frage geht an alle, aber zuerst an die, die ganz frisch dafür verantwortlich sind, dass Deutschland überhaupt in dieser Lage ist.
Ja, also eine aufgebrachte Andrea Nahles hört man da und es gibt quasi jetzt noch einen Beschluss aus dem SPD-Bundesvorstand, wo das einstimmig auch nochmal beschlossen wird. Keine große Koalition, also auf einer Skala, ich sehe das wirklich als sehr unwahrscheinlich an.
Möglichkeit Nummer zwei wäre eine Minderheitsregierung, zum Beispiel aus Union und FDP. Wie würde das ablaufen?
Ja, also rein rechnerisch ist beides möglich. Also CDU, CSU und FDP, denen würden 29 Sitze zur Mehrheit im Bundestag fehlen und bei Schwarz-Grün wären es 42. So eine Regierung hat dann keine Mehrheit, also eine Minderheitsregierung und die müsste sich dann bei wichtigen Abstimmungen auf Unterstützung aus den anderen Fraktionen verlassen. Und ich finde, das sind schon relativ, also auch bei 709 Abgeordneten, die wir haben, sind 29 und 42, das ist schon relativ viel. Und das widerspricht dann eigentlich auch dem, was man hier den ganzen Tag hörte, ja, wir wollen eine stabile Regierung bilden. Und das heißt, man will eine Mehrheit haben, die irgendwie nicht nur einen Sitz mehr hat, sondern vielleicht auch zwei, drei oder vier Abgeordnete mehr, als man dann eigentlich braucht. Letztendlich muss der Bundespräsident entscheiden, ob man dann einen Kanzler oder Kanzlerin ernennt, der dann mit relativer Mehrheit gewählt ist, oder ob man den Bundestag direkt auflöst. Da liegt dann tatsächlich der Ball im Felde des Bundespräsidenten, um im Fußball
Beispiel kurz zu bleiben.
Und da sind wir schon bei der dritten Variante, im Moment am häufigsten diskutierten Neuwahlen. Was müsste da jetzt passieren, damit es zu Neuwahlen kommen kann?
Ja, also das ist es ist meiner Ansicht nach im Moment die wahrscheinlichste Variante, aber es ist dann doch relativ kompliziert, wie man da hinkommt, denn vorher muss der Bundestag aufgelöst werden und das heißt, die Voraussetzung dafür, dass man das machen kann, ist eine mehrmals gescheiterte Kanzlerwahl. Mhm. Bundespräsident Steinmeier muss dem Bundestag nach der Bundestagswahl einen Kandidaten für die Kanzlerwahl vorschlagen, also zum Beispiel Angela Merkel, und würde sie die absolute Mehrheit im Parlament verfehlen, was im Moment ja sehr wahrscheinlich ist, dass das passiert. Hätte der Bundestag 14 Tage Zeit, um auf der Grundlage eigener Vorschläge einen Kanzler zu wählen, dann wäre die absolute Mehrheit erforderlich. Und gelingt dies nicht, kann dann nach einer Frist nochmal ein neuer Wahlgang angesetzt werden. Und Angela Merkel könnte dann tatsächlich nochmal zur Wahl stehen und mit der einfachen Mehrheit der Stimmen, also nicht mit der Hälfte, sondern dann, es muss dann nur reichen, dann gewählt werden. Und dann könnte der Bundespräsident diese Entscheidung treffen. Also wie gesagt, es ist relativ umfangreich. Allerdings hat sich heute Angela Merkel selbst auch nochmal dafür ausgesprochen und hat gesagt, ihr wäre eine Neuwahl dann doch durchaus lieber als eine Minderheitsregierung, weil bei einer Minderheitsregierung könnte man ja theoretisch dann auch in die Situation kommen, dass man Stimmen von der AfD dann halt auch braucht, beziehungsweise dann halt auch bekommt für eigene Vorschläge.
Aber dann, wenn es Neuwahlen geben sollte, vielleicht wählen die Deutschen wieder genauso wie im September und dann fängt alles wieder von vorne an. Das kann passieren.
Ja, wobei das durchaus, es ist durchaus gefährlich. Es könnte, es könnte auch durchaus passieren, dass es dort leichte Verschiebungen gibt. Möglicherweise bei der FDP, glaube ich, ist es ganz interessant. Vielleicht honorieren die eigenen Anhänger ja das, weil sie sagen, ja, Herr Lindner ist konsequent, der hängt nicht am Amt, der möchte seine Position verteidigen. Man muss halt auch mal sehen, was mit der AfD passiert. Vielleicht wird das Frustpotenzial dann noch größer. Vielleicht entscheiden sich auch andere Leute anders und sagen, Mensch, jetzt wo die Union sich auf eine gemeinsame Linie in der Flüchtlingspolitik auch wirklich geeinigt hat, dazu steht, vielleicht wähle ich dann doch wieder Union. Also da gibt es dann doch einige Unwägbarkeiten in diesem ganzen Aufbau.
Nadine Lindner im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio über die unwahrscheinlichen und wahrscheinlichen Szenarien der Regierungsfindung.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kaffee ist ja für manche Leute wirklich sowas wie Treibstoff. Die brauchen das einfach, um in den Tag zu kommen und über den Tag auch hinaus. Der bringt einen nochmal so richtig nach vorne. Und in London wird jetzt daran gearbeitet, dass Kaffee tatsächlich ein echter Treibstoff wird, für Busse nämlich. Caro, was ist das für eine Idee bitte?
Ja, die kommt von BioBean. Das ist ein britisches Unternehmen, das Kaffeesatz recycelt, weil sie eben sagen, jeden Tag wird bei uns so viel Kaffee getrunken. Allein in London bleiben jedes Jahr so 200.000 Tonnen Kaffeesatz über. Und damit sollte man am besten was machen. Und das Unternehmen produziert zum Beispiel Grillbriketts aus Kaffeesatz. Und jetzt arbeiten sie halt unter anderem mit Shell zusammen an einem Treibstoff für Busse.
Wie soll das funktionieren?
Also, die sammeln Kaffeesatz und extrahieren daraus Öle und die werden dann gemischt mit anderen Fetten und zu Biodiesel verarbeitet. Und der wiederum wird dann gemischt mit normalem Diesel. Und zwar so, dass der Treibstoff am Ende zu immerhin 20% aus dieser Kaffeereste-Mischung besteht. Und ja, gerade wird dieser Treibstoff schon an einigen Bussen in London getestet.
Vielleicht riecht das besonders gut, was da hinten rauskommt. Welche Vorteile soll denn dieser Kaffeediesel bringen, bitte?
Ja, also die Macher finden natürlich, dass die Idee riesiges Potenzial hat. Erstens rechnen sie vor, dass man mit dieser Kaffee-Diesel-Mischung CO2-Emissionen ziemlich reduzieren könnte, nämlich um 10-15%. Ja, und zweitens hätte man natürlich so auch eine sinnvolle Verwendung für etwas, was sonst einfach im Müll landen würde.
In London wird gerade ein neuer Treibstoff für Busse getestet, der teilweise aus Kaffeesatz hergestellt wird.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es gibt Kirsche, es gibt Apfel, Zitrone, Banane, Shisha-Rauch gibt es ja in ganz vielen Geschmacksrichtungen. Ich finde den Geruch ehrlich gesagt abartig. Ich mache einen ganz großen Bogen um diese Bars, aber viele finden das total lecker, ist ja auch okay. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Shisha-Rauch nicht so schädlich sei für die Gesundheit wie Zigarettenqualm. Dass das nicht stimmt, das müssen wir hoffentlich gar nicht erst erklären. Das Wasser in der Flasche reinigt den Rauch nämlich nicht, sondern kühlt ihn nur ab. Auf einen zweiten Punkt, an dem Shishas eure Gesundheit gefährden können, weist jetzt aber die Ärztekammer Nordrhein hin. In Düsseldorf zum Beispiel, da mussten in diesem Jahr 40 Besucher von Shisha-Bars wegen einer Kohlenmonoxidvergiftung behandelt werden. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr waren es gerade mal 5 und 2015 nur ein einziger, der deswegen behandelt wurde. Und deswegen fordern die Ärzte jetzt, dass standardmäßig in diesen Shisha-Bars CO-Warngeräte aufgehängt werden sollen.
Bist du schon mal in der Shisha-Bar gewesen?
Ja, bin ich gewesen.
Ja. Und ich mag das überhaupt nicht.
Bei Shisha-Bars, da gehen die Geschmäcker ja auseinander. Der eine mag's, der andere nicht. Für den einen spielt es eine große Rolle, dass es da irgendwie chillig zugeht in so einem Laden.
Von der Location her war es sehr gemütlich. Also man setzt sich da hin und kann wirklich entspannt, finde ich.
Und der andere hat einfach seine Schwierigkeiten mit der dicken Luft.
Ist mir viel zu neblig, ich kann da nicht atmen und ist nichts für mich.
So, und alle Shisha-Hasser bekommen jetzt nochmal Unterstützung, und zwar von der Ärztekammer Nordrhein. Die fordert nämlich, dass Shisha-Bars in Zukunft grundsätzlich mit einem Kohlenmonoxid-Warngerät ausgerüstet werden sollen.
Also wir haben in diesem Jahr bereits insgesamt 100 Fälle mit Kohlenmonoxidvergiftungen gehabt, inzwischen etwas über 100 Fälle.
Sagt Sven Dreyer, Notfallmediziner an der Uniklinik in Düsseldorf.
Davon waren 40 Kohlenmonoxidvergiftungen durch Shisha-Rauchen.
Kohlenmonoxid ist ein ganz mieses Zeug. Man kann es nämlich nicht sehen, nicht schmecken und nicht riechen. Es entsteht immer dann, wenn ein Stoff nicht vollständig verbrennt, weil zu wenig Sauerstoff da ist. Und genau das passiert mit der Kohle in der Shisha. Und dieses Kohlenmonoxid ziehe ich mir dann durch den Schlauch aktiv in meine Lunge rein.
Und dieses Kohlenmonoxid bindet mit einer 200- bis 300-fachen Bindungsstärke an den roten Blutfarbstoff, an das Hämoglobin. Und dadurch entsteht eben dieses Kohlenmonoxid-Hämoglobin. Damit stehen dann die roten Blutkörperchen, wo das der Fall ist, nicht mehr für den Sauerstofftransport zur Verfügung und sie ersticken.
Bisher ist das zum Glück noch nicht vorgekommen. Wir müssen die Shisha-Bar jetzt also noch nicht gleich zur Todesfalle erklären. Aber das liegt nach Einschätzung von Sven Dreyer unter anderem daran, dass man in der Bar ja nicht alleine sitzt. Da sind dann andere Leute dabei und die merken, wenn erste Vergiftungsanzeichen auftauchen.
Das fängt an mit Schwindel, kann einhergehen mit Übelkeit und geht dann recht schnell über in Bewusstlosigkeit. Und am langen Ende brauchen sie halt nicht nur im Gehirn Sauerstoff, das ist der größte Verbraucher im Körper, sage ich mal, sondern auch für die übrigen Organe. Und das nächste dann betroffene Organ ist das Herz und irgendwann versterben sie an einem Herzstillstand.
Das größte Risiko für eine Vergiftung tragen jetzt natürlich diejenigen, die gerade mit dem Schlauch im Mund dasitzen. Wenn aber in einer vollen Bar 10, 20, 30 Shishas brennen, dann kann es vorkommen, dass sich eine beträchtliche Menge Kohlenmonoxid im ganzen Raum verbreitet. Ordnungsämter haben in einigen Bars Werte gemessen, die den Grenzwert der Berufsgenossenschaften beinahe um das Zehnfache überschreiten. Und deswegen fordern die Ärzte jetzt, dass im Raum ein eigenes Warngerät installiert werden soll, das dann Alarm schlägt.
Dann ist das natürlich erstmal störend für die Gäste. Also wenn, ich weiß nicht, ob da dann ein Laut von sich gegeben wird oder so.
Ich weiß nicht genau, wie man das verhindern kann, aber ich denke mal eben lüften oder eben dann zur Not, falls eben dieser Grenzwert überschritten ist, muss man eben die Bar auch räumen.
Und wer sich dann tatsächlich eine Kohlenmonoxidvergiftung eingefangen hat, der wird dann vom Krankenwagen in die nächste Klinik gefahren, die eine Sauerstoffdruckkammer hat. Denn
also das Medikament ist in dem Fall Sauerstoff.
In der Druckkammer wird dann der Luftdruck so lange erhöht, bis er so hoch ist wie 20 Meter unter der Wasseroberfläche. Und dort sitzt oder liegt der Patient dann etwa 90 Minuten.
Was wir damit erreichen, ist, dass wir die 20-fache Menge an Sauerstoffteildruck ihrem Körper anbieten und dadurch das Kohlenmonoxid wieder aus dem roten Blutfarbstoff verdrängen.
Weitere Medikamente sind dann nicht notwendig. Und wenn diese Therapie verhältnismäßig schnell passiert, also innerhalb von etwa 4 Stunden nach der Vergiftung, dann bestehen ganz gute Chancen, dass der Patient ganz schnell wieder eine Shisha rauchen kann.
Das Medikament ist in dem Fall Sauerstoff. Krass, oder? Martin Krinner über Shisha-Bars, in denen Menschen manchmal umkippen wegen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und es ist das Jahr der Rekordablösesummen im Fußball. 222 Millionen Euro Transfergeld für Neymar. Da ging es von Barcelona nach Paris. Und jetzt wieder ein neuer Rekord. Ein Transfer von Dortmund nach nach London. Über 1,5 Millionen Euro soll Borussia Dortmund jetzt kassieren, aber nicht als Ablöse für einen Spieler. Es ist die Summe, die Arsenal London für den BVB-Chef-Scout überweisen will. Sven Mislintat heißt der Typ, ist bisher für die Kaderzusammenstellung bei den Dortmundern zuständig. Die Summe ist wirklich unglaublich, weil für einen Scout wurde noch nie so viel Geld bezahlt im Fußball. Der BVB sagt, Mislintat sei bereits freigestellt, also der Deal ist wohl perfekt. Und wie es dazu kommen konnte, das haben wir heute mit Daniel Memmert vom Institut für Trainingswissenschaften und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule Köln besprochen. Er beschäftigt sich nämlich genau mit diesen Scouts im Fußball. Herr Memmert, Mislintat hat für Dortmund auch einige Profis tatsächlich entdeckt, die groß durchgestartet sind. Einer davon ist zum Beispiel Lewandowski. Was kann er, was andere nicht so gut können?
Ja, also letztendlich steht natürlich immer einer an der Spitze von einer Scouting-Abteilung. Ich glaube, man sollte immer auch das Team mit dem Blick behalten, die dann tatsächlich auch Informationen besorgen. Letztendlich ist es so, dass so die richtige Händchen sich dann immer erst natürlich zeigt, wenn man über eine Zeit lang auch immer gute Einkäufe gemacht hat. Und tatsächlich ist ihm das gelungen. Also über einen relativ langen Zeitraum immer eigentlich mehr Spieler zu haben, die den Verein zum einen weitergebracht haben und zum anderen auch natürlich mit einer höheren Ablösesumme dann auch wieder den Verein verlassen haben. Da hat er schon eine gute Quote, wenn man das vergleicht mit anderen in der Bundesliga.
Jetzt sind wir aber ja in Zeiten, in denen alles miteinander vernetzt ist, wo jeder alle Daten über Spieler weltweit irgendwie abrufen kann. Wie können solche Scouts dann noch Spieler sichten, die keiner so richtig auf dem Radar hat?
Ja, also natürlich ist es sehr wichtig, dass man sehr gut vernetzt ist mit vielen Spielerberatern. Also da werden sie wiederum wichtig, weil die spielen einen dann immer wieder auch wieder von den entlegensten Städten oder Ländern in dieser Welt zu. Letztendlich ist aber neben so einer Vernetzung natürlich auch immer wieder wichtig, dass man aus dem Verhalten eines Spielers die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Und weil alles vernetzt ist, ist es natürlich auch immer so, dass es nicht nur auf diese Vernetzung ankommt, sondern natürlich auch auf die Kriterien, die man ansetzt an jeden einzelnen Spielern. Und da wird in Zukunft auf jeden Fall auch die Big Data natürlich eine große Rolle spielen. Und jetzt von der Ferne kann ich nicht beurteilen, inwieweit das jetzt auch in Dortmund eine Rolle spielt. Aber natürlich wird es so sein, dass man über Positionsdaten letztendlich von vielen Kriterien von vielen Spielern erhält und dann natürlich die auch irgendwie gegeneinander abwägen kann. Und somit können auch Big Data eine große Rolle spielen im Scouting.
Wie sieht da der Arbeitsalltag eines Chef-Scouts aus? Also ist es da mehr Big Data-Sichten oder besteht der Job auch aus vielen Herumreisen und vor Ort Spielerbeobachtung?
Also wenn man so an der Spitze einer Scouting-Abteilung steht, da muss man natürlich schauen, dass man Aufgaben verteilt an seine Scouts, die ja in der ganzen Welt sitzen und einfach dann auch aus den Informationen, die einem zugetragen werden von den Scouts, von den eigenen Scouts, als natürlich dann auch von den Spielberatern, dass man da die richtigen Kriterien ansetzt und dann natürlich auch beim Endscouting sich die Spieler natürlich auch persönlich anschaut. Auf Video hat man das natürlich schon getan im Vorfeld, aber natürlich dann auch nochmal vor Ort einen Eindruck bekommen. Natürlich spielt natürlich auch eine Rolle, wie der Spieler an sich so gesettelt ist, also wie sein familiäres Umfeld aussieht, wie er so in den Trainingseinheiten sich präsentiert. Also ich weiß, dass sich da die Scouts und die Vereine sich ein relativ komplettes Bild, ein relativ auch komplexes Bild eines Spielers verschaffen, um so alle nötigen Informationen zu haben, um dann natürlich auch eine Verpflichtung und die Risiken, die damit verbunden sind, eingehen zu können.
So, dieser Wechsel, dieser Rekordwechsel, der ist noch nicht bestätigt worden, aber Medien schreiben, dass es eigentlich nur noch Formsache sei. Wenn er dann wechselt, wird sich dadurch auch für ihn ein neues Aufgabengebiet ergeben? Wird sich irgendwas an seinem Job ändern?
Also letztendlich, glaube ich, werden vielleicht die Summen, mit der er hantieren kann, sich ein bisschen nach oben verschieben. Sonst wird bei den neuen Vereinen genauso quasi Wert gelegt auf gute Spieler, wie das jetzt hier bei Dortmund gewesen ist. Also letztendlich kommt natürlich klar, die Sprache wird vielleicht nochmal ein Punkt sein. Aber letztendlich muss er jetzt dafür sorgen, glaube ich, dass er relativ schnell ein funktionierendes Team an der Stadt bekommt, um dann dort die Philosophie und die Kriterien, die bei dem neuen Verein oben aufstehen und die er vielleicht auch sogar mitentwickeln kann. Ich finde, wahrscheinlich ist da auch eine seiner Herausforderungen, die er sieht, einfach erstmal bei einem neuen Verein dasselbe aufzubauen wie bei Dortmund. Das ist schon eine Herausforderung, das ist auch gar nicht einfach und da werden wir sehen, wie das funktioniert.
Wir haben das Gespräch vor der Sendung geführt, als dieser Deal noch nicht sicher war. In Deutschlandfunk Nova, Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule in Köln über den möglichen Transfer eines Spielerscouts vom BVB zu Arsenal London.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Oh, Glöckchen. Es ist schon bald Weihnachten, ne? Heute trending bei Musikstreaming-Diensten am 20. November 2017 die Wörter Weihnachten, Christmas und Last Christmas. Viele, viele Menschen suchen nach Weihnachtsmusik. Hier ist Deutschlandfunk Nova und das hat heute zu einer großen Diskussion hier in der Deutschlandfunk Nova Redaktion geführt. Die einen, die sagen, ach ja, ist doch ganz schön, am Wochenende habe ich schon meine Weihnachtsmusik angemacht. Ich nämlich. Ich habe die Spotify-Playlist Weihnachtshits reingeworfen. Und andere, die gesagt haben, ich kotz ab. Johannes Döppelt ist im Studio. Mhm. Caro Bredendieck ist mit im Studio. Mhm. Und Caro und ich, wir sind ja eigentlich so die Weihnachtsfans, ne?
Absolut. Ich habe schon Sonntag Plätzchen gebacken und da kann ja keine andere Musik bei laufen als Weihnachtsmusik. Also Absolut. Das wird gar nicht gehen.
Mhm. Johannes?
Ja, ich bin nicht grundsätzlich gegen Weihnachtsmusik, aber ich möchte es einfach nicht zu früh hören und ich möchte auch nicht immer die gleichen Lieder hören. Also ich war in so einem Klamottenladen vor ein paar Tagen, wo ja eh immer nervige Musik läuft, wo man denkt, ich will einfach nur einkaufen und keine Musik hören. Aber da lief dann auch echt so ein Weihnachtssong nach dem anderen am 18. November oder so. Und dann denke ich, nicht jetzt schon, Leute, nicht jetzt schon.
Was hast du gegen Britney Spears, gegen Mariah Carey, gegen die Backstreet Boys, gegen NSYNC, gegen Bing Crosby, die ganzen alten Hits?
Nee, ich glaube, ich höre einfach generell nicht so gern immer das Gleiche. Weißt du, ich habe mal so ein bisschen Abwechslung. Deswegen höre ich durchaus Weihnachtsmusik, aber auch mal so alternativeres Zeug. Vielleicht.
Man muss aber auch sagen, finde ich, in Supermärkten und Klamottengeschäften, da laufen generell immer die schlimmsten Weihnachtslieder, finde ich.
Was ist denn das schlimmste Weihnachtslied?
So richtig durchgepoppte Versionen von Liedern, die es eigentlich auch in ruhiger gibt und so. Das finde ich irgendwie, und dann immer so Hauptsache noch ein Glockengeläut drüber gelegt.
Ja,
so.
Das
geht
dazu.
Mir dann relativ schnell schon auf die Nerven. Aber ansonsten die klassischen Sachen und die man dann zu Hause hört und dann auch in der Stimmung ist. Ich finde, das ist dann nochmal ein Unterschied.
Wir haben euch bei Twitter heute gefragt, wie sieht's bei euch aus? Caro, was haben die Menschen geantwortet?
Also da ist es genauso wie bei uns. Da gehen die Meinungen schon sehr auseinander. Also es gab zum Beispiel einen Nutzer, der sagte, also mit Weihnachtsliedern könnte man ja wohl auch schon im August anfangen, wenn das erste Weihnachtsgebäck im Supermarkt zu finden ist. Mhm. So kann man das natürlich auch sehen. Dann gibt es viele, die sagen schon, also es gibt schon Klassiker in jeder Weihnachtsplaylist. Da wurde zum Beispiel ein Nutzer hat Wham genannt, Melanie Thornton und Queen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, also ich habe zwar viel Musik auf meinem Smartphone, aber weiß Gott, keine Weihnachtslieder.
Geht Wham mit Last Christmas, Johannes?
An Heiligabend vielleicht, ja.
So spät?
Mhm.
Aber guck mal, die Plätzchen schmecken doch auch jedes Jahr gleich. Wir brauchen immer das Gleiche zu Weihnachten, um uns gut zu fühlen. Findest du nicht?
Versuch's vielleicht mal dieses Jahr, so wie du das machst, Ralf.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Dass der Mensch nicht erst seit gestern auf den Hund gekommen ist, das wissen wir. Forscher vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte sagen jetzt, das Team Mensch-Hund gibt es vielleicht schon länger als gedacht. Ihr Beleg, Felszeichnungen aus Saudi-Arabien, die 8000 Jahre alt sein sollen. Darauf sind Menschen zu sehen, die mit Pfeil und Bogen bewaffnet sind, die also jagen gehen. Sie sind umgeben von einer Gruppe von Hunden und einige dieser Hunde scheinen angeleint zu sein. Die Wissenschaftler vermuten, dass diese Hunde entweder noch jung waren und trainiert werden mussten oder dass es sich dabei um besonders kostbare Spürhunde handelte. Die bisher bekannten ältesten Darstellungen von angeleinten Hunden stammen aus dem alten Ägypten. Die Felsbilder aus Saudi-Arabien sind etwa 2000 Jahre älter. Sexpraktiken ändern sich. Eine britische Studie zeigt, dass Jugendliche in Großbritannien mehr Erfahrung mit Oral- und Analsex haben als früher. Anfang der 90er Jahre hatte noch jeder Zehnte angegeben, mit diesen Praktiken Erfahrungen zu haben. 20 Jahre später waren es jeder vierte Mann und jede fünfte Frau. Den größten Zuwachs gab es bei den jüngsten Befragten in der Gruppe der 16- bis 18-Jährigen. Die Forscher fordern, dass wegen der veränderten Sexpraktiken auch der Aufklärungsunterricht angepasst werden soll. Experten gehen schon länger davon aus, dass zum Beispiel der freiere Zugang zu Pornos das Sexualverhalten grundsätzlich verändert hat. Die Daten basieren auf den Selbstauskünften der Jugendlichen. Es könnte also durchaus sein, dass Befragte nicht wahrheitsgetreu geantwortet haben. Früher war ja bekanntermaßen alles besser. Zum Beispiel waren wir als Kinder viel mehr draußen und sind durch die Gegend gerannt. Heute sind Kinder übergewichtig und unbeweglich, um es mal zugespitzt zu formulieren. Eine Studie mit Grundschülern aus der Region Baden-Baden in Baden-Württemberg zeigt jetzt, in den vergangenen Jahren sind dort die Grundschüler nicht unsportlicher geworden. Das berichtet Spiegel Online. Seit 2006 mussten die Erstklässler von 18 verschiedenen Grundschulen Fitnessübungen machen. Auf einem Bein stehen, Liegestütze, einen kurzen Sprint und einen kleinen Ausdauerlauf. Die Forscher sagen, in den vergangenen 10 Jahren hat sich die Leistung der Kinder nicht verschlechtert. Zwar sind die Jungs bei der Ausdauer etwas schlechter geworden, Schnelligkeit und Gleichgewicht sind aber sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen dagegen besser geworden. Es gibt ein paar Einschränkungen. Die Region Baden-Baden ist nicht unbedingt repräsentativ für Deutschland. Und nur weil die Erstklässler nicht schlechter geworden sind, heißt das nicht, dass sie generell besonders fit sind.
Deutschlandfunk Nova.
Gibt es eigentlich was Privateres als ein Tagebuch? Und gibt es was Brisanteres als das Tagebuch einer bekannten Person? Wohl kaum, oder? Auch John Lennon hat seine Gedanken und Erlebnisse schriftlich festgehalten in einem Tagebuch. Aber 2006, da wurden seine Tagebücher geklaut. Aus der New Yorker Wohnung seiner Frau Yoko Ono. Und heute sind sie wieder aufgetaucht. Caro Bredendieck, wo hat man sie gefunden?
In einem Auto und in einer Wohnung in Berlin.
In Berlin. Wie kommen die nach Berlin?
Ja, das wüsste ich auch gerne, aber dazu sagen die Ermittler noch nichts. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte aber wohl schon 2014 Hinweise bekommen, dass die Tagebücher in der Stadt sind. Das hat ein Sprecher gesagt.
Die Gegenstände sind vor 3 Jahren in Berlin aufgetaucht bei dem mutmaßlichen Hehler. Ein 58-jähriger Beschuldigter, der heute früh verhaftet werden konnte, wegen des dringenden Verdachts der Hehlerei und des Betruges. Ein weiterer Beschuldigter lebt in der Türkei, ist für uns derzeit nicht greifbar fürs Strafverfahren.
Wer der Typ ist, der heute in Berlin festgenommen wurde, weiß man nicht. Es gibt aber Vermutungen, wer der Verdächtige in der Türkei ist, von dem gerade die Rede war. Weil Yoko Ono hatte vor gut 10 Jahren Stress mit ihrem türkischen Chauffeur. Zwischen den beiden soll mal was gelaufen sein. Das Ende vom Lied war dann, dass der Chauffeur sauer war und Yoko Ono eben beklaut und erpresst hat. Und er hat unter anderem damit gedroht, intime Sachen wie Fotos und so von ihr zu veröffentlichen.
Und dieser Ex-Chauffeur von Yoko Ono ist jetzt wieder in der Türkei und an dieser Tagebuchhehlerei irgendwie beteiligt, oder wie?
Also die Berliner Staatsanwaltschaft hat zumindest gesagt, dass sie das nicht dementieren wollen. Mhm. Insgesamt sollen bei der Durchsuchung heute in Berlin 80 Gegenstände beschlagnahmt worden sein. Jetzt wird überprüft, was und ob sie wirklich mal John Lennon gehört haben. Unter anderem wurde damals auch seine Brille aus der Wohnung von Yoko Ono geklaut. Es könnte natürlich sein, dass auch die heute wieder aufgetaucht ist.
Die geklauten Tagebücher von John Lennon sind wieder aufgetaucht. Und weißt du, was ich toll finde? Dass wir so eine ganze Geschichte erzählen können, ohne einmal zu erwähnen, dass er bei den Beatles war. Weil das weiß jeder.
Das weiß
einfach John Lennon. Jeder weiß, wer der Mann ist.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
So, das war's also mit Jamaika. Die FDP hat dieses Koalitionsmodell in der Nacht platzen lassen.
Den Geist des Sondierungspapiers können und wollen wir nicht verantworten. Viele der diskutierten Maßnahmen halten wir sogar für schädlich. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Die anderen beteiligten Parteien, die haben es laut eigener Aussage zum Teil tatsächlich aus dem Fernsehen erfahren und eben nicht direkt von der FDP. Und einige Politiker waren dann auch nicht gerade begeistert, zum Beispiel Robert Habeck von den Grünen.
Die FDP war meiner Ansicht nach entschieden, wahrscheinlich schon vor Tagen, das nicht zu machen. Und das nehme ich persönlich übel, dass sie uns hier einen Tag lang in Geiselhaft genommen haben und wir hier ein Affentheater aufgeführt haben für nichts.
Und auch viele Journalisten prügeln heute auf die FDP ein. Sind die FDP-Politiker jetzt vielleicht sogar zu Recht die Buh-Männer und Buh-Frauen in Berlin und haben vielleicht doch andere Parteien auch mit Schuld am Platzen dieser Sondierungsgespräche? CSU und die Grünen, die sagen ja, eine Einigung wäre durchaus noch möglich gewesen, haben sich gestern noch ungewöhnlich versöhnlich gezeigt. Bei der FDP sah das anders aus, da wurde der Ton immer rauer. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler Marcel Solar. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Was ist deine Einschätzung? Stehen Christian Lindner und die FDP jetzt als tatsächlich die Schuldigen am Scheitern der Gespräche da?
Das würde ich schon so sehen. Hm. Das sollte man vielleicht auch so einschätzen. Also sicherlich hat jeder der 4 Spieler da seinen Anteil dran gehabt. Aber dass die FDP ja dann doch relativ überraschend rausgegangen ist, war eine ganz bewusste Entscheidung. Es sieht ja fast so aus, als hätte man eigentlich darauf gewartet, dass sich CSU und Grüne in die Haare kriegen und sich die Finger schmutzig machen. Aber das ist dann nicht passiert und dann hat die FDP, hat Christian Lindner offenbar die Reißleine gezogen.
Union, FDP und die Grünen, die hatten ja auch ein gemeinsames Statement abgeben können, also die hätten es können, um am Ende zu verkünden, dass die Gespräche gescheitert sind. Stattdessen hat es die FDP eben alleine gemacht. Was glaubst du, welche Taktik steckt dahinter?
Das wäre tatsächlich die elegantere Version gewesen, nach den 5 Wochen dann das gemeinsam zu verkünden. Ich glaube, dass die FDP zum einen das Ganze einfach hinter sich bringen wollte. Also wenn man dann vielleicht nochmal mit den anderen gesprochen hätte, dann hätten die anderen nochmal versucht zu beknien, dass man es dann doch nicht macht. Und dann hätte es nochmal Diskussionen gegeben. Das andere ist, glaube ich, der Punkt, dass die FDP einfach dann als Erste auch draußen sein wollte, um zu sagen, hier, wir machen es nicht um jeden Preis, wir stehen für unsere Prinzipien. Das ist meines Erachtens nach aber ein Trugschluss, weil man jetzt eher als Partei der Verantwortungslosigkeit dasteht, meines Erachtens nach.
Es gibt jetzt immer wieder diese Gerüchte, das sei ja schon lange klar gewesen, das sei schon länger geplant gewesen. Die FDP, die war ja auch von Anfang an nicht so richtig begeistert von der möglichen Jamaika-Koalition. Schon am Wahlabend nach der Bundestagswahl, da hatte Christian Lindner zum Beispiel das hier gesagt.
Auch in der Opposition kann man einen Beitrag zur Stabilität leisten. Aber wir werden sicherlich nicht zulassen, dass die SPD alleine darüber entscheidet, wer jetzt in eine Regierung gezwungen wird oder nicht. Das muss man von Inhalten abhängig machen.
Also wollte Lindner mit der FDP vielleicht von Anfang an lieber in die Opposition, musste dann aber sondieren, weil die SPD ja die GroKo ausgeschlossen hat?
Also das trifft es ja eigentlich ganz gut, wie er das auch am Wahlabend noch gesagt hat. Also man war von Seiten der FDP ziemlich entsetzt, glaube ich, dass die SPD sich diesen schlanken Fuß gemacht hat. Und deshalb dann auch sondieren musste. Also ich glaube, für die FDP wäre es tatsächlich interessanter gewesen, nach dem Comeback und den bitteren Erfahrungen der letzten Jahre, sich erstmal 4 Jahre zu akklimatisieren als Opposition. Das ermöglicht dann natürlich auch ein einfacheres Agieren und auch eine einfachere Wiederwahl dann 2021. Und dann wäre man auch wieder fest am Sattel. Also ich glaube schon, dass man das gerne gemacht hätte und entsprechend dann jetzt auch diesen Ausweg gewählt hat und das ja nicht sonderlich spontan erschien.
Vor einer Stunde hat eine Spiegeljournalistin Ann-Kathrin Müller etwas gepostet bei Twitter. Und zwar hat sie herausgefunden, dass diese Kachel bei Google Plus und die auch bei Facebook geteilt wurde, lieber nicht regieren als falsch von der FDP, dass die schon erstellt wurde am 17.11., also vor ein paar Tagen, vor 3 Tagen. Die FDP hat sofort reagiert, hat gesagt, wir haben verschiedene Kacheln am 17.11. vorbereitet für alle möglichen Szenarien. Aber was glaubst du denn, seit wann steht denn das für die fest, dass es eher nicht klappt?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, man kann da nicht in die Köpfe gucken. Ich meine, es spricht Bände, wenn diese Kacheln schon vorher erstellt wurden. Alle Parteien werden einen Plan B in der Tasche gehabt haben. Also okay. Das muss man jetzt auch nicht nur der FDP ankreiden. Aber also das ist eine Sache, die offensichtlich auch schon von Beginn an der Verhandlungen eine auch reale Option war. Und jetzt wurde sie gezogen, zur Überraschung von uns allen, glaube ich.
Gleich sprechen wir weiter mit Marcel Solar über die Folgen der gescheiterten Sondierungsgespräche. Dann schauen wir genauer auf die anderen nicht beteiligten Parteien, insbesondere die SPD.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Parteien jetzt appelliert, weiter über eine Regierungsbildung zu verhandeln.
Das ist der Moment, in dem alle Beteiligten noch einmal innehalten und ihre Haltung überdenken sollten.
Tja, gilt das auch für die SPD, also Haltung überdenken, innehalten. SPD hat heute nochmal klargemacht, wir wollen keine GroKo, keine große Koalition. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Wer packt jetzt welche Taktik aus? Was ist mit diesen anderen Parteien? SPD, Die Linke, AfD, Politikwissenschaftler Marcel Solar. Glaubst du, die SPD lässt sich vielleicht jetzt doch nochmal zu einer GroKo hinreißen?
Also nach den letzten 24 Stunden würde ich eigentlich nichts mehr wirklich ausschließen wollen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Also die SPD ist so klar mit der Aussage rausgegangen am Wahlabend und auch in den Wochen jetzt danach heute nochmal, nicht in eine GroKo reinzugehen, dass ich glaube noch so große Angebote von Seiten der CDU gemacht werden können. Da wird man sich nicht bewegen. Das glaube ich nicht.
Bundespräsident Steinmeier ist jetzt aber erstmal gegen Neuwahlen, scheinen aber gerade das wahrscheinlichste Szenario zu sein, diese Neuwahlen. Könnte die SPD davon profitieren, weil jetzt viele sagen, boah, Jamaika hat es nicht hinbekommen, muss es halt doch wieder die SPD machen, vielleicht in der GroKo?
Sehe ich eigentlich auch nicht so. Nee. Also die SPD war jetzt zwar einfach nicht dabei bei dem Scheitern dieser Verhandlung, hat aber auch nichts in der Zeit gemacht, dass Wähler sagen könnten, okay, das ist jetzt der Grund, warum ich SPD wähle. Dieses taktische, vielleicht muss es die SPD dann machen, sehe ich nicht. Und man muss einfach nochmal gucken, bei der Bundestagswahl Ende September, er hat nur ein sehr geringer Teil der Bevölkerung oder der Wahl Wählerinnen und Wähler gesagt, wir trauen der SPD zu, das Land zu regieren und nach vorne zu bringen. Und diese Zahl hat sich, glaube ich, nicht merklich erhöht durch das Scheitern dieser Verhandlungen. Das sehe ich nicht.
Jetzt habe ich gerade eine Vermutung. Vielleicht kann ich dir das mal erklären, was ich so denke, und du kannst das entweder bestätigen oder verneinen. Ist es nicht so, dass diese vier Parteien, CSU, CDU, die FDP und die Grünen, in den vergangenen Wochen so oft in den Medien waren und wirklich immer wieder betont haben, für was sie stehen, was die roten Linien sind, wo sie sagen, da geht's nicht und das wollen wir auf jeden Fall. Dass jetzt gerade in Deutschland wir alle genau wissen, für was diese vier Parteien stehen, von AfD und SPD und den Linken haben wir in letzter Zeit wenig gehört und wissen vielleicht gar nicht genau, für was die stehen. Könnte ein Vorteil sein für die vier.
Das würde ich durchaus so unterschreiben. Also natürlich kommt dann immer ein bisschen darauf an, wem kreidet man jetzt das Scheitern an, sei es die FDP oder sagt man Angela Merkel hat da versagt im Zusammenhalten dieser Gesprächsfäden. Aber zum Beispiel mit Blick auf die Grünen würde ich das definitiv so sehen. Ja. Wir hatten einen Wahlkampf, da haben wir auch oft drüber gesprochen, der eigentlich kein Wahlkampf war. Keine Themen waren da, man hat von der gehenden Langeweile gesprochen. Jetzt ist immer der Fokus der medialen Berichterstattung gewesen, was sind die Inhalte dieser Parteien? Mhm. Und ich glaube, dass, vor allem denke ich bei den Grünen, diese Öffentlichkeit gut getan haben wird mit Blick auf Kenntlichkeit, Sichtbarkeit gegenüber den Wählerinnen und Wählern.
Aber dann schauen wir nochmal auf die anderen. Schauen wir in die politische Glaskugel. Welche Parteien würden deiner Einschätzung nach auch eher von Neuwahlen profitieren? Welche wären eher Verlierer?
Also, habe es ja angedeutet, ich würde sagen, dass es den Grünen gut tut. Und man hat jetzt in den letzten Wochen sehr intensiv verhandelt. Man hat die Grünen als eine Partei gesehen, auch wenn da natürlich auch quergeschossen wird, wenn man jetzt an Jürgen Trittin zum Beispiel denkt, die aber zum einen sehr inhaltlich in der Sache gestritten haben für Punkte und gleichzeitig aber auch eigentlich immer die Partei waren, die ein Kompromissangebot vorgelegt hat. Ich glaube, das wird mit Blick auf die Sichtbarkeit gegenüber den Wählern, aber auch so in einem vielleicht eher bürgerlichen Lager durchaus gutiert. Die andere Partei, die, glaube ich, von den Entwicklungen auch der letzten Wochen und auch der letzten Nacht profitieren wird, ist die AfD, weil das natürlich auch, das ist auch durchaus nicht von der Hand zu weisen, Wählerinnen und Wähler frustriert, wenn dann solche langen Sondierungen, solche langen Verhandlungen dann im Nichts enden durch so eine abrupte Wolte und man dann nochmal an die Urne gerufen wird. Ich denke, das sind die beiden Parteien, die profitieren. Bei den anderen sehe ich es eher nicht. Es ist natürlich spannend, was bei der FDP passiert, aber ich glaube, sie haben sich verzockt an der Stelle.
Der Tag nach dem Scheitern der Jamaika-Koalitionsverhandlungen. Politikwissenschaftler Marcel Solar war das mit seinen Einschätzungen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Frankfurt, 6 Points. Frankfurt, 6 Points. Das haben sich viele in Frankfurt und generell in Deutschland für den ersten Wahlgang heute gewünscht. Es geht um die Wahl des neuen Standorts der EU-Bankenaufsichtsbehörde EBA oder EBA. Im ersten Wahlgang heute durfte jedes Land der EU 6 Punkte verteilen. Ein bisschen so wie beim ESC. Danach wurde die Abstimmung immer komplizierter. Ist auch ein bisschen wie beim ESC, da wird es ja auch immer komplizierter. Und nicht nur die EBA hat einen neuen Standort gefunden heute, über die wurde abgestimmt, auch für die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, wurde abgestimmt. EBA und EMA waren beide bisher in London, brauchen jetzt wegen des Brexits ein neues Zuhause. Und Bonn hat sich um die Arzneimittelagentur beworben, Frankfurt am Main um die Bankenaufsicht. Und wer hat den Zuschlag bekommen? Thomas Otto, EU-Korrespondent in Brüssel, sagt uns.
Na, auf jeden Fall nicht Deutschland.
Na, okay. Also nicht Frankfurt und nicht Bonn.
Genau. Deutschland geht in beiden Fällen leer aus. Lösen wir es mal auf. Die Arzneimittelbehörde EMA, die geht nach Amsterdam. Da hatte sich Bonn ja für beworben, ist in der ersten Runde schon rausgeflogen. Dann standen noch Amsterdam, Mailand und Kopenhagen auf der Liste. Und am Ende stand es dann 13 Stimmen für Amsterdam und 13 Stimmen für Mailand. Die Slowakei hat sich enthalten. So kommen wir dann wieder auf 27. Mhm. Naja, und da ist vorgesehen, das Los muss entscheiden. Also hat man dann einen losgezogen und Amsterdam hat den Zuschlag bekommen. Und ähnlich lief es dann auch bei der Bankenaufsichtsbehörde. Erste Runde war Frankfurt noch drin mit Paris und Dublin. In der zweiten Runde dann schon relativ abgeschlagen. Und in der dritten Runde gab es dann wieder ein Unentschieden zwischen Dublin und Paris. Und auch da musste wieder das Los gezogen werden. Und so geht jetzt also die Bankenaufsicht nach Paris.
Was bedeutet das eigentlich für die jeweiligen Städte und für die Bewohner, dass diese Behörden in die Städte kommen?
Naja, einerseits ist natürlich erstmal ein gewisses Renommee, so eine Institution zu beherbergen. Das Ganze hat aber auch durchaus wirtschaftliche Bedeutung. Also die Arzneimittelagentur beschäftigt ja knapp 900 Fachleute, wirklich Profis, Experten, die Bankenaufsicht 200, also insgesamt 1000 hochbezahlte Arbeitsplätze und damit ein gewisser Kaufkraftzuwachs. Aber da hängt natürlich auch noch ein ganzer Rattenschwanz dran. Ganz viele Hotelübernachtungen, Konferenzen, die veranstaltet werden. Und natürlich wollen sich auch die entsprechenden Unternehmen, also seien es jetzt Pharmafirmen oder Banken, die wollen natürlich auch an dem Ort vertreten sein, zumindest mit einem Büro, wo diese Aufsichtsbehörden sind, um da relativ nah dran zu sein, um da vielleicht auch Lobbyarbeit machen zu können, aber um jeden Fall eben schnell da zu sein. Und die werden jetzt natürlich gucken, in Paris und in Amsterdam entsprechend vertreten zu sein. Also auch das wiederum durchaus ein Zuwachs für die Steuereinnahmen. Also es geht nicht nur um Renommee, sondern um Geld.
Wie lange wird das jetzt dauern? Also wann ziehen die Behörden, Arzneimittelagentur und Bankenaufsichtsbehörde um?
Also eine der Bedingungen war ja, dass die Behörde an dem neuen Standort zum Brexit-Termin im März 2019 arbeitsfähig sein muss. Da müssen sie spätestens losarbeiten können. Das ist die Deadline. So denn der Brexit nicht vielleicht noch nach hinten verschoben wird. Diese Option gibt es ja auch noch, aber da wäre dann völlig unklar, wie man dann verfahren würde. Man geht jetzt erstmal davon aus, März 2019 spätestens geht's da los.
Und wenn jetzt die Briten doch noch entscheiden sollten, nicht auszusteigen aus der EU, dann sind diese beiden Behörden trotzdem weg.
Dann sind die auf jeden Fall weg. Diese Entscheidung steht jetzt, die Behörden sind weg. Also egal, ob die Briten sich doch noch gegen den Brexit entscheiden, sie haben auf jeden Fall den Verlust dieser beiden Behörden mit den ganzen Fachleuten und dem, was alles dranhängt, ja.
Sag mal, was gibt's denn da eigentlich noch alles? Wie viele europäischen Behörden gibt's insgesamt? Allein Deutschland hat, glaube ich, zwei. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit in Köln und die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersvorsorge, die EIOPA in Frankfurt.
Poesie. Oder ja, wirklich EU-Poesie. 45 solche Agenturen haben wir, die dann jeweils noch einen unterschiedlichen Status haben. Aber wenn wir sie mal zusammenzählen, 45, da gehört dann auch dazu die Fischereiaufsichtsagentur, Europol natürlich, das Europäische Polizeiamt oder die Europäische Chemikalienagentur, die ja auch für so Zulassungsprozesse verantwortlich sind. Und diese Agenturen sind extrem ungleich verteilt. Spanien hat zum Beispiel 4, Frankreich hat 4, Belgien hat die meisten, da sitzen 6 Agenturen plus Rat, Kommission, Parlament. Und in Osteuropa sieht es ganz anders aus. Ungarn, Polen, Tschechien haben jeweils nur eine und die Slowakei hat gar keine. Deshalb waren die Slowaken ziemlich enttäuscht. Die hatten sich mit Bratislava ja für die Arzneimittelagentur beworben und haben gesagt, wir haben noch gar keine, sollten wir doch wenigstens erstmal eine Agentur kriegen. Das hat ja nun, wie wir gesehen haben, leider nicht geklappt.
Die EU-Bankenaufsichtsbehörde geht nach Paris und die Europäische Arzneimittelagentur nach Amsterdam. Beworben hatten sich auch Bonn und Frankfurt. Thomas Otto war das aus Brüssel mit den Infos zur Abstimmung. Was ist unsere Lieblingsbehörde? Die mit dem Fischereiwesen, oder Caro?
Ich auf jeden Fall.
Das ist eine Mega-Behörde, die finde ich super. Das war es auch von uns beiden heute Abend. Das war die Redaktionskonferenz. Mit dabei Caro Bredendieck.
Tschüss.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.